Also, mein Name wurde schon gesagt, ich bin Emanuel und ich bin von Karlsruhe. Da reden wir ein bisschen anders da als du. Also ungefähr hört sich das an. Ich bin Schwab, aber mach halt Aufbauhilfe in Karlsruhe. Völkerverständigung. Ein paar Takte zu mir. Ich bin verheiratet mit Rebecca. Die habe ich kennengelernt auf dem Volleyballfeld da unten. Da steht jetzt so ein komisches Haus drauf. Aber da war früher mal ein Volleyballfeld. Und wir haben zusammen 8 Kinder. Ja, das war gut. Ich leite größere Gemeinde in Karlsruhe. Das ist ein Teil meines Jobs. Aber wenn ich mich beschreiben würde, dann würde ich eher sagen, ich bin ein christlicher Influencer. Das ist ja ein bisschen so wie Dagi B oder kennt ihr da Lisa und Lena oder so. Aber nicht in der digitalen Welt, sondern eher so offline. Ich versuche das, was Jesus machen möchte, in unsere Gesellschaft hineinzutragen. Lebensveränderndes Arbeiten vom Evangelium her. Und da Ideen zu entwickeln als Unternehmer, wie wir unsere Gesellschaft eben beeinflussen können vom Evangelium her. Zum Beispiel, ich gebe mal ein paar Beispiele, haben einen Verein gegründet für christliche Kindertagespflege, mit der wir verschiedene Kindergärten gründen, Waldkindergärten oder Betreuungseinrichtungen, wo speziell nach christlichen Maßstäben Kinder erzogen werden. Haben einen Verein gegründet und bin Vorstand von einem Flüchtlingsnetzwerk, wo dezidiert christlich gearbeitet wird, Flüchtlingsarbeit gemacht wird. Ich habe vor einiger Zeit ein Leasing-System für unsere öffentlichen Schulen entwickelt, wo wir als Gemeinde Mitarbeiter in die Schule verleihen. Als Jugendbegleiter. Die bezahlen uns dafür, dass wir die Leute schicken. Es war so ein Erfolg, dass die Stadt zum Teil ihre Sozialarbeiter von der Schule abzieht und uns arbeiten lässt als Gemeinde. Das sind coole Sachen. Wir haben als Gemeinde vor einiger Zeit auch angefangen, für Agnostiker, Suchende und Zweifelnde Angebote zu machen. Gottesdienstformen, witzig, ne? Gottesdienste für Agnostiker. Und das war so cool, dass daraus nach ein paar Jahren ein Buch entstanden ist. Jetzt bin ich also auch Autor von diesem Buch für Agnostiker, Suchende und Zweifler. Orangen sind rot, Farbtupfer für Gott suchen, hochintelligenter Titel. Und der sagt einfach nur, guck mal nein, find mal was raus. Die ganzen Vorurteile, die Christen sind doch alle gleich, die Bibel stimmt nicht. Und wenn Gott lieb wäre, dann würde er das nicht zulassen. So ungefähr vom Menschen in der Postmoderne übersetzt. Und bei der ganzen Aufzählung sind wir eigentlich schon im Thema, denn an der Stelle sagen dann manche, sage mal, schlafst du auch? Und damit verabschiede ich mich und gehe ins Bett. Neue Späßle. Also, da sind wir mitten im Thema. Warum ist es so wichtig, so einen Leistungskatalog aufzuzählen? Und da gibt es eine Antwort darauf, weil ich Schwabe bin. Und als Schwabe zählt, was ich leiste. Oder? Also wenn ich eins kann, dann ist es Arbeiter. Das hat mir mein Vater beigebracht. Ich bin in der Gärtnerei groß geworden, gell? Hab schaffen müssen die ganze Zeit. Und das war ein unausgesprochenes Gesetz bei uns. Also wenn du eins kennen musst, dann ist es schaffen, Kerle. Wer spät ins Bett geht, kann früh aufstehen. Das war so eine Grundregel bei uns. Das war es also nachts. Um 7 ins Bett und um 8:45 schon im Posaunenchor guckt morgens in der Kirche wieder, gell? Auge kam auf, aber wir haben halt auswendig gespielt. So, das wäre doch jetzt interessant, wenn ich jetzt mit dem Mikrofon hier rumgehen würde und euch fragen würde, wer bist du eigentlich? Was macht dich aus? Oder? Vielleicht würde auch von manchen von euch ein Leistungskatalog runterradern und sagen, so, ich bin, was ich alles kann und mache und du und so, gell? Und andere würden vielleicht ganz still werden. Manche würden vielleicht ihren Namen sagen, ich bin der so und so, der Fritz von der Hanna und so. Oder manche würden sagen, ich bin vielleicht ein Liebhaber von Kunst. Ich weiß nicht. Wenn du gefragt wirst, was für eine Antwort du hast. Diese Woche saß bei mir ein junger Mann im Büro, den ich sehr lieb habe, und der mir erzählt hat, wie er wieder in die Pornofalle getappt ist. Und er sagt, ich bin doch so ein Versager. Ich bin doch so ein Versager, oder? Da habe ich schon quasi jeden Bildschirm in meinem Haus verbannt oder mit Passwörtern versehen und meine Vertraute gegeben. Und sobald sich irgendwo eine Möglichkeit bietet, dass ich unbemerkt an einen Computer komme, passiert das. Was bin ich denn für ein Versager? Ob ich wirklich es ernst meine mit Jesus? Wer bin ich? Ich glaube, es gibt kaum ein zentraleres Thema in der Liebe, in der Bibel, als darüber nachzudenken, wer ich eigentlich bin. Ich glaube, dieses Thema, meine Identität, macht den Unterschied aus zwischen Gesetzlichkeit und Freiheit, macht den Unterschied aus zwischen Krampf und Freude, zwischen Friede und Getriebensein im Glauben. Es war vor zig Jahren, ich bin da unten gesessen irgendwo, nein, stimmt gar nicht, da oben bin ich gesessen, glaube ich, war der Hans-Peter Reuer hier oben gestanden. Der hat mich das erste Mal getriggert bei diesem Thema, ihr kennt den noch wahrscheinlich. Und da ist mir aufgegangen, ich muss mich mit diesem Thema beschäftigen, er war ganz jung im Glauben. Und seitdem habe ich viel gelesen. Unter anderem, was mich sehr beeindruckt hat, ein Prediger aus der chinesischen Erweckungsbewegung, Watchman Nee heißt der, der lebt schon lange nicht mehr. Der hat eine Bewegung in China gegründet, die Little Flocks Churches. Die sind heute hunderte von Gemeinden in China. Und der hat ein paar Bücher rausgebracht, war in Deutschland auf Tournee. Die habe ich gelesen, Auslegung vom Römerbrief und so. Und seine Auslegung vom Epheserbrief ist der Hammer. Da schreibt er, das Buch heißt Sitze, Wandle, Stehe. Und in diesem Buch beschreibt dieser Mann, also ein Evangelist aus China, sagt, es sind diese drei entscheidenden Schlagworte im Epheserbrief, wo wir lernen können, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Wir Fromme, wir fangen immer mit dem Machen an. Was muss ich tun? Gib mir 5 Schritte, die schaffe ich runter. Sag, was ich machen muss, damit ich ein guter Christ bin. Und er sagt, es beginnt alles damit zu sitzen. Bevor ich gehe im Glauben, bevor ich stehe, mein Mann stehe im Alltag, muss ich sitzen. Und zuhören, wer ich bin und was Gott mir zu sagen hat. Und das möchte mir heute ein paar Minuten hinsitzen und reinzugucken in die Bibel, die uns sagen darf, wer ich eigentlich bin. Denn das wird den Unterschied ausmachen zwischen bloßem Aktionismus und dem, was Gott wirklich auf dem Herzen ist. Also, der erste Gedanke heute, und jetzt brauche ich das da, entdecke, entdecke deine Identität in Christus. Also, ich bin ein Grauer, das sagt hier gar nichts, aber in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, ist das eine Dynastie. Ich bin ein Deutscher natürlich, das sagt ganz schön viel in der Stadt, weil es glaubt mir keiner. Gestern war ich wieder mit einem Libanese zusammen und der hat mir geglaubt, dass ich Deutscher bin. Sagt er, komm, dein Akzent, wo bist du her? Persien oder Türkei oder so, guck. Guck dich doch an, du bist ein Araber. Der hat mir das nicht geglaubt. Also, wer bin ich? Ich bin ein Mann, ich bin ein Vater, ich bin Pastor wegen mir. Viele Teile oder ein großer Teil meiner Identität, den kann ich mir gar nicht aussuchen. Der ist einfach so geworden. Den hat Gott mir verliehen. Ich glaube, das ist eine der Lügen unserer Gesellschaft, gerade auch der Gender-Ideologie, die, ja, ihr kennt es ja, wenn ihr ordentliche Ausbildung gemacht hin, was gescheit studiert hin, dann kriegt ihr das auch mit, ihr Studierenden, ne, dass man versucht, den Menschen möglichst in Freiheit zu lassen, such dir doch raus, was du sein willst. Heute kannst du das sein und morgen kannst du das sein. Das ist eine einzige Lüge unserer Umwelt, wo die Menschen zum Spielball ihrer Lüste macht. Wer bin ich? Wenn ich darüber nachdenke, wer ich bin, muss ich eigentlich wissen, wer ich nicht bin. Ich bin nicht das, was die anderen von mir denken, dass ich bin. Ja, Fremdreflexion. Die Leute sagen, du bist doch der Kasper in der Klasse. Du bist doch der, der immer so und so und so. Nein, ich bin nicht der, was andere von mir denken. Ein guter Blender kann vor anderen richtig gut dastehen. Kennt ihr das, die Hausfrau, die immer putzt, wenn Gäste kommen. Sagt, oh, da kann keiner zu Besuch kommen. Wie sieht es denn hier aus? Oder? Ja, wir möchten natürlich einen guten Eindruck geben nach außen. Du bist nicht, was andere von dir denken. Aber du bist genauso wenig das, was du selber von dir denkst, dass du bist. Wisst ihr, ein Magersüchtiger kann vor dem Spiegel stehen und sagen, was ist das für fette Kuh, wo mich da anglotzt? Ich habe solche Mädel bei uns in der Jugend. Die sagen, ich bin so fett. Sagen die mir. Und sehen aus wie ein Strich in der Landschaft, ein Hungerhorger. Aber die Selbstwahrnehmung ist so verzerrt und wir alle sind irgendwo krank. In unserer Selbstwahrnehmung. Keiner von uns sieht sich richtig. Das Wort Gottes sagt, du bist das, was dein Schöpfer über dich sagt, was du bist. Und da lesen wir in 1. Korinther 1, Vers 30, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. In Christus. Das ist deine Identität. Über 60 Mal kommt dieser Ausdruck im Neuen Testament vor. Und der drückt was ganz Intensives aus. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Geschöpf Gottes. Du bist in der innigsten Beziehung mit Gott, von ihm gemacht und für ihn da. Und eigentlich drückt es noch mehr aus. Es ist nicht einfach nur ein christlicher Spruch, ich glaube an Gott oder so, sondern es drückt das Tiefste aus wie eine Mutter, die ein Baby im Bauch trägt. Mir ist es mal so aufgegangen, als ich den Hebräerbrief studiert habe. Da gibt es diese Story im Hebräer Kapitel 7, wo der Hebräerbriefschreiber die Begegnung zwischen Abraham und Melchisedek, ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus dem Alten Testament, diese Begegnung beschreibt. Da befreit er Abraham gerade mit seinen 318 Hausknechten seinen Neffen Lot aus der Gefangenschaft und er kehrt zurück und er kommt am damaligen Jerusalem vorbei, damals hieß es noch Salem, und da kommt ihm dieser König von Salem entgegen, Melchisedek, und da heißt es, er war ein Priester des Höchsten und bringt ihm Brot und Wein, Vorbild aufs Abendmahl, und Abraham gibt ihm, ohne dass das Gesetz schon da war, gibt ihm 10% von seinem gesamten Besitz. Den Zehnten gibt er ihm, obwohl es die 10 Gebote noch gar nicht gegeben hat. Und jetzt diskutiert in Hebräer Kapitel 7 der Hebräerbriefschreiber. Willst du mich jetzt ärgern oder was? Ich kann auch auf Zeit gehen. Also, und da diskutiert also der Hebräerbriefschreiber die Ungerechtigkeit, die da drin liegt. Die sagen, es ist doch sau ungerecht, es gibt 12 Stämme in Israel und 11 zahlen der Zehnte und der 12. kriegt's. Sauerei. Und dann kommt diese Geschichte und sagt, schaut mal an, der Levi, der hat den Zehnten auch gegeben, als er noch in den Lenden seines Vaters Abraham war. Was heißt das? Als ich das gelesen habe, da ist mir wie Schuppe von den Augen gefallen. Der Levi, schon vierte Generation nach Abraham, der war schon existent, als Abraham da gelebt hat. War Levi schon da, obwohl er noch gar nicht geboren war. Er war in seinem Vater. Und auf einmal habe ich kapiert, was das Neue Testament sagt, wenn es sagt, wir sind alle in Adam. Ist doch klar, als Adam damals von der Frucht gegessen hat, warst du in ihm schon existent. Und auf einmal habe ich kapiert, was die Bibel meint, wenn sie sagt, wir sind in Christus. Als Jesus am Kreuz hing, war ich in ihm schon existent. Ich war schon da, das lässt sich vielleicht nicht medizinisch irgendwie nachvollziehen, wenn wir jetzt blöd sind in unserer Wissenschaft. Aber es ist Realität. Und deswegen sind wir alle in Adams Sünder und alle in Christus gerecht gesprochen. Ich war so begeistert von dem Gedanken, wo ich das verstanden habe. Ich habe das jedem erzählen müssen und nachher habe ich gemerkt im Studium, dass das schon Augustin für das Jahrhundert als Samentheorie formuliert gehabt hat und zwar überhaupt keine neue Entdeckung. Aber für mich war es halt das erste Mal das Neue. Also, wenn du in den Spiegel guckst, lügt er dich an, der sagt dir nicht, wer du bist. Dein Body-Mass-Index sagt dir nicht, wer du bist. Deine Eltern, deine ganzen Follower bei Facebook oder Insta oder so, keiner sagt dir, wer du wirklich bist, sondern die Bibel selber sagt dir, wer du bist. Du bist in Christus, wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist. Und ich glaube, der Krampf in unserem Leben als Nachfolger Gottes, den du vielleicht auch manchmal spürst bei dir, der resultiert daraus, dass wir einfach nicht verstanden haben, was passiert ist. Wir haben weder verstanden auf der einen Seite, wie dreckig, verloren, widerlich und stinkend wir eigentlich waren ohne Jesus. Was es heißt, in Adam zu sein. Wirklich so unpassend. Nicht mal wert, irgendwie als Fußabtreter zu gehen. Es war so widerlich. Keiner kann von uns in die Nähe Gottes kommen. Weil Gott so heilig ist, so heilig, dass das Volk Israel quasi nie ins Allerheiligste hat kommen können und sie nur einmal im Jahr der hohe Priester reingeschickt haben und ihm auch noch ein Seil um den Fuß gebunden haben, damit, wenn er außersehen Gott trifft und tot umfällt, dass er ihn rausziehen können. So ist Gott. Und so wenig passt du zu ihm. Und das haben wir nicht verstanden. Und auf der anderen Seite haben wir nicht verstanden, wie grundlegend die Veränderung war durch das, was in Christus passiert ist. Wie wir auf einmal aus einem Fremdkörper ein geliebter Teil des göttlichen Wesens geworden sind. Wir passen auf einmal zu Gott. So wie es für meine Tochter selbstverständlich ist, dass sie zu mir passt. Die kommt nämlich seit 4 Wochen jede Nacht zu mir und es regt mich tierisch auf. Aber denkt ihr, das Mädel klopft an der Tür und fragt, Papa, darf ich reinkommen? Nein, selbstverständlich tappt sie rein in mein Bett, zieht mir Decke weg und schlupft. Nein, das musst du doch mit ihren 2 Jahren auch kapieren, dass das so ist, Gott. Versteht ihr, so sind wir im Verhältnis zu Gott. Wir schlüpfen einfach bei ihm rein. Mit einer Selbstverständlichkeit. Und nur auf dem Hintergrund dessen, was wir in Adam waren, wie schrecklich das war, können wir verstehen, wie krass das Neue ist. Über 60 Mal im Neuen Testament wird dieser Begriff benutzt. Und jetzt sage ich mal nur in eine etwas grammatikalischeren Übersetzung, in den Gummischwertle, wo ich da als rumzieht, Hoffnung für alle oder so, da kommt es natürlich nicht in der Formulierung vor. Da müsst ihr schon eine andere Bibel rausziehen. Aber dann könnt ihr entdecken, in Christus oder durch Christus, was da verändert worden ist. Drei Gedanken möchte ich euch dazu mitgeben als Geschmäcklein. Dann könnt ihr mehr noch selber rausfinden. Das Erste, ich bin ein Geliebter. Ich bin geliebt. Ich habe es jetzt männlich formuliert, weil ich bin halt ein Mann. Aber das könnt ihr natürlich adaptieren auf euch. Ich bin geliebt. Wie oft fühlen wir uns abgelehnt? Da sitzt ein Teenie vor mir und sagt, ich hau ab, ich kann meine Eltern nicht mehr leiden, die können mich auch nicht leiden, wir streiten den ganzen Tag nur noch. Ich gehe weg, ich habe keine Lust mehr auf dich, nur noch Stress die ganze Zeit. Wie viele von uns haben so ein Verhältnis zu ihrem himmlischen Vater? Die ganze Zeit nur Stress, wir motzen uns nur noch an, wir schwätzen kaum noch miteinander. Wenn ich mal die Bibel in Hand nehme, habe ich so schlechtes Gewissen, dass ich die letzten 6 Tage nichts gelesen habe. Ich weiß, ich habe schon gar keine Lust mehr zum Beten. So schlechtes Gewissen immer. Ich gehe nur noch zum Lobpreisabend ins Diakonissenmutterhaus, sonst gehe ich gar nirgends mehr hin. Manchmal sind wir so zu Gott, oder? Und wie sieht Gott uns? Epheser 5, seid nur Nachahmer Gottes als geliebtes Kind, Kinder. Kolosser 3, zieht an als Auserwählte Gottes als Heilige und Geliebte. 1. Thessalonicher 1, ihr geliebten Geschwister. Das ist die Identität, die Gott uns zuspricht. Du bist geliebt. Du warst so wenig passend zu Gott und bist so passend gemacht, dass nur dieser Ausdruck Liebe dazu passt. Gott liebt dich unendlich. Du bist nicht abgelehnt, auch wenn du dich manchmal so fühlst. Eine Projektion deines eigenen Versagens in dein Leben rein, wo du dich anlegst. Gott liebt dich. Das Zweite, was in Christus passiert ist, ist, ich bin ein Heiliger. Ihr seht nicht, der Heilige scheint wahrscheinlich gerade. Aber wenn ihr neben mir sitzen würdet, könntet ihr ihn vielleicht spüren, wenn er dran stoßet. Gell? Ich bin ein Heiliger. Da schreibt Paulus tatsächlich Römer 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren. Vorbei. Und im gleichen Kapitel, Vers 19, schreibt er, durch den Ungehorsam des einen Menschen, also Adam, sind die vielen zu Sündern geworden, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Ich bin kein Sünder mehr, ich bin ein Gerechter. Und deswegen kann der Paulus mit Fug und Recht in seine Briefe die Leute immer so anschreiben, ihr Heiligen und Geliebten in bla bla bla, Ephesus oder wo auch immer. Im Neuen Testament, ist mir auch mal aufgegangen beim Studieren, im Neuen Testament werden wir niemals mehr, nachdem Gottes neues Leben in uns hineingekommen ist, der Heilige Geist, werden wir niemals mehr Sünder genannt. Nie. Immer nur im Rückblick. Ihr wart Sünder. Seid jetzt Heilige und Gerechte. Ich glaube, für Luther war das schwer zu verdauen. Er kam ja aus dem Katholizismus, deswegen hat er da andere Formulierungen gewählt. Simul Justus et Peccator für die Theologen unter euch. Ne? Wir sind Heilige und Sünder gleichzeitig. So hat er es formuliert. Und deswegen hat er auch manche Sachen ein bisschen schräg übersetzt, zum Beispiel Römer 3, 23, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das ist eigentlich nicht sauber übersetzt, denn da benutzt Paulus im Griechischen nicht das Wort Sünder, sondern Sündigende, ganz bewusst. Wir sind Menschen, die sündigen, aber wir sind keine Sünder mehr. Das ist nicht mehr Teil unserer Identität, es ist nicht mehr Teil deiner Identität. Ich habe vor ein paar Jahren Weihnachten gefeiert mit einer Bodybuilderin, kommt aus der Verwandtschaft meiner Frau. Eine Bodybuilderin, also ein Mordsgerät, die Frau. Ich habe keine Armdrücke gegen sie gemacht. Und an Weihnachten hat sie irgendwie Pause gemacht. Die hat gefressen wie ein Scheunendrescher. Ich weiß nicht, die war wirklich, ja, 4 Teller von was weiß ich was alles. Hätte fast meinen können, sie waren Schwab und es hat nichts gekostet an der Zeit. Auf jeden Fall, weil die so gefressen hat, war sie doch deswegen noch lange keine Bodybuilderin mehr. Die war eine Bodybuilderin, die eigentlich brutal auf ihre Ernährung achtet, aber sie hat sich halt 10 Tage freigenommen an Weihnachten. So sind wir manchmal, oder? Wenn du sündigst, wenn du hinfällst, sagt es nichts über deine Identität aus. Sagt es nichts darüber aus, ob du jetzt gerade ein Sünder bist oder ein Heiliger. Du bist immer ein Heiliger, immer eine Heilige. Du bist immer gerecht in den Augen Gottes, aber du hast gesündigt. Sünde wird immer vorkommen. Johannes schreibt es im ersten Johannesbrief, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann machen wir Gott zum Lügner. Natürlich sündigen wir noch, aber wir müssen es nicht mehr. Und wir sind keine Sünder mehr. Unsere Identität ist heilig, gerecht. Und deswegen ist der eigentliche Kampf im Glauben, so meine Überzeugung, ist der Kampf gegen unsere Sinneswahrnehmungen. Unsere Wahrnehmung sagt, oh, versagt, du bist ein Batschkap. Aber Gott sagt, du bist heilig und gerecht. Es ändert sich doch nichts dadurch, dass du gerade auf die Nase gefallen bist. Es ist unser Kampf, uns nicht gefangen zu nehmen lassen von unserer eigenen Erfahrung, sondern das Wort Gottes hochzuhalten und das zu glauben. Und das Dritte, ich bin ein Sieger, oder? Kennt ihr das vielleicht in eurem Leben? Ich kenne das bei uns, wir haben ein Jugendhaus als Gemeinde und da hat es mal Sakrament gestunken, ich weiß nicht, wie das, also es hat gestunken wie verrückt. Und wir sind nach 3 Wochen, haben wir mal geguckt unter das Sofa, und haben wir gemerkt, überall Katzenhäufle. Gell? Und dann ist uns aufgefallen, dass wir eine Katze eingesperrt haben. Das war halt jetzt so geschickt, sage ich. Und dann haben wir alles sauber gemacht und haben die Katze genommen und haben sie aus der Haustür rausgeschmissen. Und beim nächsten Mal, wo wir wieder reinkommen sind, und dann haben wir unsere Jugendstunde und so gemacht, und das nächste Mal, wo wir reinkommen sind, war die Katze halt wieder drin. Gell? Während wir da fröhlich Lobpreis gemacht haben, ist die halt zum Fenster wieder reinkommen und so und hat sich wieder eingenistet, hat immer noch gestunken. Das ist oft unsere Erfahrung im Kampf gegen Sünde, oder? Wir schmeißen sie zur Tür raus und sie kommt zum Fenster rein. Und dann denke ich mir, sag mal, kriege ich das eigentlich noch los, oder? Und dann sind die Sachen immer noch da, der Jätsern und das Ritzen und die Selbstbefriedigung und die Ich-Sucht und. Und wir resignieren manchmal und denken, ich schaffe das nie und damit muss ich halt leben, bis ans Ende meines Lebens. Und dann sagt der Johannesbrief, 1. Johannes 5, alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Oder 1. Korinther 15, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann stehen wir davor und sagen, ja, wem glaube ich jetzt eigentlich, meiner Erfahrung oder dem Wort Gottes? Der Kampf des Glaubens ist, dem Wort Gottes zu glauben und nicht deiner Erfahrung. Du bist ein Sieger und du hast den Sieg in Christus und darfst lernen, in diesem Sieg zu leben. Und die Taktik des Feindes ist, dir einzubläuen, du seist jemand anders, nämlich ein Versager. Satan kann nichts daran ändern, was du bist in Christus. Deine Identität kann er nicht berühren. Aber er ist der König der Lügner. Oder wie Jesus mal sagt, der Vater der Lüge. Und er kann dich so täuschen, dass du glaubst, es wäre nicht passiert. Dass du die Freude über die Erlösung verlierst. Und dass du denkst, es ist doch alles für Katz, ich werde es nie schaffen. Und deswegen widerstehe dem Teufel und seinen Lügen und üb das ein. Wenn das an dich randreht, was bist du für ein Versager? Nein, ich bin ein Sieger. Was bist du hässlich? Nein, ich bin ein wunderschönes Ebenbild Gottes. Was bist du? Dich kann keiner leiden. Nein, ich bin Geliebter in Christus Jesus. Üb diese Identität ein und mach dir wegen mir Bäbbele, irgendwie Post-its auf deinen Spiegel oder schreib es mit Lippenstift drauf oder was weiß ich. Egal. Üb es ein, die Wahrheit hat Kraft in deinem Leben. Und dann ist der zweite Gedanke. Lebe deine Identität in Christus. Kann ich mal den nächsten? Ja, wunderbar. Lebe deine Identität. Da ist ein junger Mann beim Fußball bei uns und der tickt regelmäßig aus. Mir kickert und wenn er gefault worden ist, der schreit rum und jetzt. Und ich muss aufpassen, dass er die Gegner nicht verprügelt und so. Dann sage ich zu ihm, sag mal, was ist mit dir los? Ich bin halt so. Bin halt jetzt zornig. Mein Vater schon gewesen. Meine Sicht von mir selber bestimmt, wie ich mich verhalte. Wenn ein Alkoholiker sagt, ich bin halt ein Alkoholiker, was macht ein Alkoholiker? Der sauft halt. Wenn jemand sagt, ich bin halt depressiv, was macht ein Depressiver? Der hängt halt rum. Oder? Meine Sicht von mir selber bestimmt, wie ich mich verhalte. Der Herr Jesus sagt, bleibt in mir und nicht in euch. Wie die Rebe, braucht den Bibelvers hier oben bitte. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht im Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn er nicht an mir bleibt. Das ist das Programm Gottes für deine Aktivitäten. Das ist für uns Pietisten hart, weil mir werdet gerne 10-Punkte-Programm. Was muss ich tun? Wir lieben diese Bücher. 8 Steps to be a perfect Christian oder so. Was muss ich machen, damit jeder zu mir aufguckt? Und Jesus sagt, bleib einfach in mir, oder? Häng ein bisschen rum. Dann fließt meine Kraft durch dich durch. Ich glaube, dass das der Schlüssel zu einem fruchtbaren Leben ist, dass wir erkennen, das, was ich tun muss, heißt eigentlich nichts zu tun, sondern hinzuhalten. Hudson Taylor, vielleicht kennt ihr den Gründer der China-Inland-Mission, heute Überseeische Missionsgemeinschaft, UMG. Der war 15 Jahre in China, ein hochinnovativer Missionar, super Ideen, völlig fruchtlos. Der war völlig fertig mit der Welt, hat nie erlebt, dass jemand zum Glauben gekommen ist. Und er war fix und fertig, weil er es nicht mal geschafft hat, irgendwie als guter Christ zum Leben. Und er hat mit sich gerungen, wo er das gelesen hat, diese Verse, sagt, wie kann ich das machen? Er hat dann seine Schwester in England geschrieben, ich betete, ich quälte mich ab, ich fastete, müde mich, ich fasste Vorsätze, las die Schrift fleißiger, suchte mehr Zeit zur inneren Sammlung, alles vergebens. Täglich, fast stündlich drückte mich das Bewusstsein der Sünde zu Boden. Dann kam die Frage, gibt es keine Hilfe, muss es immer so weitergehen, immer Kampf anstatt Sieg und Niederlage, nur Niederlagen. Statt Kraft zu gewinnen, schien ich immer schwächer zu werden und immer weniger gegen die Sünde auszurichten. Ich hasste mich, ich hasste die Sünde und doch bekam ich keine Macht über sie. Und dann quält er sich ein paar Jahre mit diesem Problem rum und dann schreibt ihm auf einmal an befreundeten Missionar John McCarthy, beschreibt ihm, wie er Freiheit gefunden hat, wie er nämlich gemerkt hat, Das ist es, was durch seine Gnade mein Lebensinhalt sein soll. In ihm bleiben, nicht selber kämpfen, sich abmühen, wegsehen auf ihn, sich auf seine lebendige Kraft lassen, ihm vertrauen, dass er alle Verdorbenheit des Herzens besiegt, in der Liebe eines allmächtigen Retters ruhen und so weiter, schreibt ihm ein ellenlanger Brief, schreibt am Schluss, ich stehe wie an so einem See und ich habe so ein bisschen genippt und ich merke, da ist ganz viel Wahrheit drin für mich selber. Und als Hudson Taylor diesen Brief kriegt, nach 15 Jahren fix und fertig, da liest er diesen Brief und er schreibt später über diesen Moment, während ich den Brief las, wurde mir alles klar. Ich blickte auf Jesus und welch eine Freude strömte durch mein Herz. Er hat gemerkt, ich habe immer versucht, was einzuhalten, was zu machen, was zu leben, was man tun muss als Christ. Und was ich tun muss, ist nichts zu tun. Es ist alles getan und alles erledigt. Und wenn ich das verstanden habe, dann ändert sich. Was ändert sich dadurch? Drei kurze Gedanken dazu. Es ändert sich mein Umgang. Ich gehe anders mit meinen Mitmenschen um. Ich werde anders mit den Leuten umgehen, wenn ich ein Bewusstsein habe für Christus in mir. Normalerweise, von meinem Typ her, bin ich so einer, da kommt mir einer blöd, dann hole ich meinen Baseballschläger raus, oder? Das liegt mir einfach von meiner Persönlichkeit sehr nahe. Du kommst mir gerade recht. Und dann drauf, gib ihm. Aber der Christus in mir, der kann gar nicht anders, als meinen Gegenüber zu lieben. Der muss ihn lieben. Und so stehe ich oft vor dieser Situation, dass ich sage, hey, ich kann den nicht leiden. Aber du kannst gar nicht anders, als ihn zu lieben. Und jetzt will ich einfach im Vertrauen darauf, dass du ihn liebst, durch mich vorwärts gehen. Und x-mal gemacht, x-mal hat es geklappt. Das ist das, was der englische Philosoph, ehemaliger Agnostiker C.S. Lewis schreibt. Ganz hoch dotierter Oxford-Professor, schreibt einen ganz einfachen Satz über Heiligung. Er sagt, wenn dir jemand begegnet und du denkst, du kannst ihn nicht lieben, dann verhalte dich gegenüber ihm so, wie wenn du ihn lieben könntest und du merkst, du kannst es. Super intelligent. Was dieser gescheite Mann sagen will, ist einfach, wenn du aus deiner eigenen Kraft was machen willst, wird es nichts. Aber der Christus in dir, in dem du ruhst, der kann nicht anders, als diesen Menschen zu lieben. Geh vorwärts, glaub, das passiert, es passiert. Ich gehe anders mit meinen Mitmenschen um. Und zweite, ich gehe anders mit meiner Sünde um, mit Sünde. Da sitzt also dieser junge Mann in meinem Büro diese Woche völlig verzweifelt über seine Pornofalle, in die er reingetappt ist. Und doch nicht verzweifelt. Denn ich bin schon eine ganze Strecke mit ihm gegangen. Und er hat Hoffnung geschöpft. Er hat gemerkt, die Sünde, in die ich getappt bin, sagt nichts über meine Identität aus. Der Christus ist mein Leben und auf das schaue ich. Und deswegen hat es gar nicht lange gedauert, wenige Minuten, bis er wieder Freude in seinem Herzen hatte, obwohl die Sünde immer noch vorgekommen ist. Freude in Christus, Hoffnung, dass es irgendwann zu Ende ist. Nein, ich bin nicht gebunden. Nein, ich bin kein Sünder. Nein, in Christus bin ich frei von dieser Sünde. Und deswegen stehe ich jetzt fröhlich auf und kämpfe weiter. Der Gerechte, sagt das Sprüchebuch, durch was zeichnet er sich aus? Der Gerechte fällt siebenmal und steht doch wieder auf. Der Gerechte zeichnet sich nicht dadurch auf, dass er nie nahe fällt. Hinfallen ist menschlich. Liegenbleiben ist teuflisch. Aufstehen ist göttlich. Das ist das, was uns die Bibel sagt. Aufstehen ist göttlich. In Christus muss ich gar nichts mehr erreichen, sondern ich darf einfach fröhlich vorwärts gehen, weil Christus den Sieg errungen hat für mich. Und deswegen werde ich auch anders, und das ist das Letzte, mit mir selber umgehen. Wie viele Christen zerfleischen sich selber dauernd über das, was in ihrem Leben passiert und was alles nicht ist und was alles nicht kommt und wie es eigentlich sei, so und so, anstatt dass sie in Christus ruhen. Wie bringt ein Baum Frucht? Nicht indem er sagt, so jetzt will ich aber mal so, kommt doch nichts, sondern indem er einfach ruht. Und der Saft der Wurzel, der fließt durch ihn durch und bringt quasi automatisch die Früchte. Deswegen beschreibt die Bibel in Galater 5 das, was der Heilige Geist tut in unserem Leben, als Frucht des Geistes. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr Selbstbewusstsein als Christen, sondern mehr Christusbewusstsein. Was er tut, macht den Unterschied. Du musst nichts erreichen, sondern du darfst das leben, was Jesus getan hat. Er hat alles vollbracht. Und unser eigentlicher Kampf im Glauben ist nicht der Kampf gegen Sünde, nicht der Kampf gegen den Teufel, sondern der Kampf gegen unsere Sinne, unsere Erfahrung, die uns anlügt über unsere Identität. Und da finden wir Ruhe, wenn wir Gott und seinem Wort glauben, was es über uns sagt und nicht unserem Erleben. Er tut's, er wird's und nicht ich muss, ich soll, ich tät, ich müsste eigentlich oder so. Ein letzter Satz noch von Hudson Taylor. Wir müssen uns nicht bemühen, Glauben zu haben oder unseren Glauben zu mehren, sondern wegsehen von uns auf den Treuen. Das ist alles, was wir nötig haben. Völliges Ruhen in dem Geliebten. Ich möchte gern beten. Lieber Heiland Jesus Christus, du siehst, wie sehr wir geprägt sind, auch kulturell geprägt sind auf Schaffe, Schaffe und was leisten für dich. Und wie sehr uns das in eine Gefangenschaft und in eine Gesetzlichkeit hineinbringt, in einen Aktivismus, der letztlich uns meint und nicht dich. Heiland, wenn du siehst, wer hier drin sitzt und Befreiung braucht von diesem goldenen Kalb, um das er tanzt, das ich heißt. Und wer das braucht, wieder dich zu erkennen, um in dir zu ruhen und deine Kraft durch sich fließen zu lassen. Herr, ich bitte dich, öffne die verstopften Kanäle, wo wir geblendet sind von unserer Erfahrung, von unserem Erlebnis, dass wir glauben können, es ist alles vollbracht, was du am Kreuz geschrien hast, alles vollbracht. Wir möchten in dir ruhen und in dir zur Ruhe kommen. Herr, schenk du es uns, dass das, was wir sind, auch wirklich in unser Herz hineinsickert.